Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Heute haben wir jemanden zu Gast, dessen Stimme ihr vielleicht schon mal gehört habt, ohne zu wissen, wer dahinter steckt. Auch ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war, wie häufig ich ihn eigentlich schon gehört habe. Er ist Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, lebt in Berlin und bringt eine spannende Mischung aus Professionalität und Lockerheit mit. Wie ist das Leben als Synchronsprecher? Wie hält man die Stimme oder kann man sie vielleicht sogar noch ausbauen? Und wie ist das, wenn sich eine Erkältung nähert? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute und sage Hallo, Robin Hackemesser. Hi!
Hallo, ich grüße dich.
Ja, Robin, schön, dass du heute Zeit für mich hast. Und wir fangen mal ganz vorne an. Jetzt stell dir mal vor, wir sitzen gerade in einem Café. Wie würdest du dich jemandem vorstellen, der dich so gar nicht kennt? Aus der Hüfte raus.
Hallo, ich bin Robin. Wahrscheinlich so.
Fies, ne?
Also ich falle da selten. Irgendwie hatten wir das neulich mal. Bei irgendwie einer Vorstellung von meiner Freundin, die macht auch irgendwie sehr, sehr viel, unter anderem Yoga und Schmerztherapie und so weiter. Und sie hat das halt so alles aufgezählt. Und der, bei dem wir dann saßen, der hat dann gefragt, und du, was machst du so? Und dann dachte ich, also, was mache ich denn eigentlich? Dann habe ich angefangen mit Synchronsprecher, aber ich falle damit ungern mit der Tür so ins Haus.
Ja, ist das dann so auf Partys so ein Magnet? Oh, du bist Synchronsprecher. In welchen Hollywood-Film hast du schon mitgemacht oder wie ist das so?
Das kommt auf die Party ehrlich gesagt drauf an. Also in meiner ehemaligen Heimat in der Provinz Sachsen-Anhalt ist es tatsächlich so. Dass, was? Wie? Erzähl mal. Mhm. Und wenn du es hier in Berlin auf einer Party machst, dann gehen sie halt einfach weiter. Ah, so cool.
Okay, ja. Schon erwähnt, Berlin ist ja jetzt deine Homebase, wo du jetzt gerade lebst. Was ist denn so das Schönste und Nervigste an der Stadt? Du sagst, du kommst so vom Land aus dem Sächsischen.
Sachsen-Anhaltinischen.
I'm sorry.
Nee, kein Problem. Das Schönste an Berlin ist, das ist die langweilige Antwort, dass du in Berlin halt wirklich tatsächlich alles sein kannst und machen kannst, was du möchtest. Ob das letztendlich dann auch passiert, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, das gebacken zu kriegen. Das Nervigste an Berlin ist halt Berlin selbst, so das Berlin-Selbstbild, was Berlin von sich hat, aber es irgendwie selber schon gar nicht mehr erfüllt, weil es so ein Klischee von sich selber geworden ist. Und was ich jetzt festgestellt habe, im Kontrast zu den letzten 9 oder 10 Tagen, die ich auf in einem Almhotel auf 1200 Metern Seehöhe verbracht habe, ist einfach dieser verfluchte Lärm. So, man kriegt es ja, wenn du länger hier bist, kriegst du es ja gar nicht mehr mit, weil dich dein Körper und dein Gehirn sich so drauf einstellt. Aber wenn du aus so einer absoluten Ruhe rauskommst und dann wieder hierher, ich wohne, keine Ahnung, 200 Meter Luftlinie von der A100 entfernt, also der meistbefahrenen Autobahn Deutschlands. Und dann atmest du halt bei jedem Atemzug auch nochmal 3 Löffel Feinstaub mit ein und das ist schon unangenehm.
Okay, ja, Hammer. Kommen wir mal auf deine Stimme zu sprechen. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo dir klar wurde, Stimme, Schauspiel, das ist so mein Ding? Gab es da einen bestimmten Moment oder hat sich das so reingeschlichen, reingesneakt bei dir?
Sowohl als auch. Also ich habe relativ zeitig als Kind bemerkt, dass wenn wir im Urlaub gewesen sind, also meine Eltern und ich, dass egal ob wir in Bayern oder an der Ostsee, Ossi-Kind ist an der Ostsee im Urlaub, wenn wir da gewesen sind und ich dann so, keine Ahnung, 2, 3, 4 Stunden mit so Einheimischen verbracht habe, dass ich anfing, diesen Dialekt, Akzent, whatever, zu adaptieren und nicht nur so zu kopieren, sondern relativ detailgetreu das irgendwie, selbst herstellen konnte, ohne zu wissen, wie, warum. Es ging halt einfach so. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert. Und dann hat sich das halt so immer mehr zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe angefangen so bei einem Regionalfernsehsender. Da habe ich dann mit meiner Stimme irgendwie das erste Mal gearbeitet und da wurde mir dann gefeedbackt, dass das nicht so ganz beschissen ist und dann halt beim Radio. Da habe ich dann auch wirklich Geld damit verdient, Stimmenimitationen zu machen für die RTL Radio Group und so. Und da fing es dann immer mehr an, dass ich halt auch mit meiner Stimme Geld verdient habe. Und als Moderator brauchst du das Ding halt, ne? Und ja, so hat sich das dann irgendwie entwickelt.
Krass. Gerade beim Thema Dialekte. Ich habe auch schon ein paar Schauspieler hier gehabt. Tom Brandt, Anna Striesow. Ich weiß, ob die dir etwas sagen. Was aber alle eint, die Dialekte haben die alle drauf. Egal ob sächsisch, klar, bei dir ist es ja offenkundig, bayerisch, kölsch oder berlinerisch. Das haben alle irgendwie in der, ja, salopp gesagt, Grundausstattung. Wird sowas oft angefragt, so Dialekte?
Oft ist zu viel gesagt, aber es ist tatsächlich so ein USP, wenn du irgendwie da was drin hast, in deiner Vita, vor allen Dingen auch so Akzente, also Fremdsprachakzente im Deutschen, also das Französische oder dieses Amerikanische oder was weiß ich, Holländisch oder sowas. Wenn du das irgendwo drinstehen hast, dann hast du auf jeden Fall eine Möglichkeit, gebucht zu werden, wenn das denn mal gefragt ist. Das ist jetzt nicht so ganz furchtbar oft, aber wenn, dann hast du auf jeden Fall einen Vorteil. Mhm. Ja.
Gerade Thema Sprachen. Hast du auch mehrere Sprachen zur Auswahl? Also Französisch, Englisch, das ist ja vielleicht so Standard vielleicht, ich weiß es nicht, aber ist da auch noch mehr, was du anbieten kannst?
Nee, überhaupt
nicht. Das ist ja wie so ein Steckbrief, den man hat, den man so anbietet, ne? Ja.
Nee, überhaupt nicht. Also da ärgere ich mich auch selbst, weil ich glaube, dass ich schon, wie gerade schon gesagt, ein gewisses Talent für Sprachen habe, aber ich irgendwie immer zu faul gewesen bin, da wirklich so rein, also Englisch gut, okay, das kann ich einigermaßen. Und dann in den Ländern, wo ich mal länger, also mehr zugebracht habe, so Spanien zum Beispiel, da habe ich halt so das hinbekommen, dass ich nicht verhungere, nicht verdorste und über ein Dach über dem Kopf habe. Aber ich habe mich tatsächlich jetzt neulich erstmal drüber geärgert, dass ich nicht mehr Sprachen wirklich sprechen kann, weil ich das total faszinierend finde, wenn das dann tatsächlich jemand kann. Und das Duolingo-Abo habe ich noch nicht abgeschlossen, leider Gottes.
Ja, wir sind jetzt gerade dran. Wir sind bei Niederländisch gerade dran. Weil wir da sehr oft Urlaub machen.
Ja.
Und jetzt machen wir über Duolingo Niederländisch. Ist ganz witzig.
Das ist aber irgendwie auch relativ uneffizient, finde ich, weil das kannst du halt einfach nur so da im Flämischen, also ein bisschen in Belgien und in den Niederlanden gebrauchen. Ne? Wenn du so Spanisch oder, keine Ahnung, auch Mandarin und so, dann kommst du halt einfach mal bei ein paar Millionen oder sogar Milliarden Menschen, kannst du damit was anfangen.
Ja, aber der Tag hat nur 24 Stunden, also.
Das stimmt.
Ne? Ja, und Duolingo auf Niederländisch ist halt nur immer auf Englisch. Mhm. Also es wird kein Deutsch angeboten, Deutsch-Niederländisch, sondern Englisch-Niederländisch. Aber das ist eigentlich ganz witzig. Ja.
Ich finde Niederländisch auch so eine richtig niedliche Sprache. Also ich finde es auch richtig, richtig niedlich, wenn Niederländer oder halt Belgier, die das sprechen, wenn die fluchen oder wenn die sich ausschimpfen. Es klingt nie autoritär.
Ja. wie im Französischen, ne? Hört sich eher nach was Schönem an, statt ein Gefluche.
Ja, wobei da kann man schon eine gewisse Aggression mit rüberbringen im Französischen, finde ich. Aber so Niederländisch finde ich einfach niedlich. Ich hatte einen Nachrichtensprecher beim Radio, der irgendwie aus irgendeinem Grund, der hatte im Studium, der hat Philosophie studiert und hat halt gesagt, er braucht noch irgendeine Fremdsprache. Was nehme ich? Nehme ich Niederländisch. Keine Ahnung wieso. Und bei dem hatte ich dann, wenn wir dann so die Show-Opener hatten, habe ich dann immer so quasi Niederländisch-Stunden bei ihm. Und das fand ich so putzig. Und haben wir dann halt auch so richtig schlimme Rants auf Niederländisch gemacht. Und es klang halt immer niedlich, wenn er das gemacht hat.
Du hast natürlich Talent für deine Fähigkeit, aber auch du brauchst bestimmt ein Coaching, hast einige Coachings besucht. Was war denn da so das Verrückteste oder Lustigste in diesen Coachings? Oder gab es auch so Aha-Momente?
Aha-Momente. Also Aha-Momente gibt es tatsächlich nur so rückblickend, weil so die Entwicklung der Stimme und so dieses Handwerks, das geht sehr, sehr langsam. Keine Ahnung, ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren, würde ich mal, müsste ich jetzt mal überschlagen, aber so rund 500 bis 600 Audiostunden Hörbuch produziert. Das kannst du nochmal 3 nehmen, was ich da davon eingesprochen habe. Also ich sitze relativ viel in so Studios und mache das. Und währenddessen kriegst du nicht mit, wie sich so deine Stimme entwickelt und was da so passiert. Und dann habe ich aber neulich beim Aufräumen auf einem alten Rechner ein paar Files gefunden, wo ich für meinen Sohn Hörbücher eingesprochen habe. So seine liebsten Bücher, die er als Kind hatte, die habe ich mal eingesprochen und ihm zum, ich vermute mal, 2. Geburtstag geschenkt. Das muss demnach jetzt fast 16 Jahre her sein. Und da habe ich reingehört und dachte, holy shit. Also es klingt halt, es klingt niedlich und es ist ein ganz tolles Geschenk, was ich ihm da gemacht habe, fand ich auch. Aber so rein vom, wer da spricht und wie er spricht und was er da so macht, ich dachte so, Alter, Wahnsinn, was sich da so entwickelt hat in der Zeit. Aber es gab nie so den einen Hinweis oder diesen einen klugen Coaching-Gedanken, wo ich gesagt habe, boah, das sind ganz viele Bausteine, die da zusammenkommen und irgendwie geht es dann auch übers Learning by Doing. Und die schönsten Momente sind einfach, wenn du einen guten Synchronregisseur oder Regisseurin hast, am besten die dich noch nicht kannte, und die dann sagt, Alter, also das war gut, ich kenne dich nicht, aber wir haben uns jetzt nicht das letzte Mal gesehen.
Ja. Voll cool. Ja, man muss auch so Vertrauen in die Stimme haben. Also Podcast ist auch so ein Medium. Also wenn ich mir Folge 1 jetzt anhöre, ich bin ja bei fast 100 Folgen und da denke ich mir, heilige Scheiße. Aber das ist ja auch was Schönes, man entwickelt sich ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch mal die alten Sachen zu hören, um mal den Erfolg zu sehen, was man so alles geschafft hat in der Zeit. Ich habe kein Coaching gehabt, um Gottes Willen. Ich bin auch froh, wenn ich mein Schneideprogramm hier bedienen kann, um Podcast zu schneiden. Aber es ist ein toller Weg, um auch sich selber so ein bisschen kennenzulernen. Gerade in Bezug auf seine Stimme und Vertrauen dazu gewinnen.
Absolut, ja. Ja, also gerade so Schauspiel und Synchronschauspiel ist ja, wo man sich im besten Falle sehr auch mit sich selbst auseinandersetzt. Und über die Stimme wird ja sehr viel, oder die Stimme ist ja in der Lage, eine ganze Menge zu transportieren. Und das fand ich schon als Kind halt spannend, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele aus, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich so etwa ein Alter, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt du bist.
Ich bin Jahrgang 81.
Ja, ein bisschen ein Stückchen alter, aber wirst wahrscheinlich auch mit so Hörspielkassetten groß geworden sein, ne?
Absolut, so. Absolut, ja.
Und ich fand das einfach und finde es immer noch faszinierend, so dieses Kino im Kopf machen. Also nicht einfach eine Realität vorgesetzt bekommen, sondern das halt nur hören. Und das hat mich schon, so lange wie ich denken kann, hat mich das fasziniert und fand das auch viel spannender, als dann letztendlich diese, keine Ahnung, Benjamin Blümchen, 3 Fragezeichen oder was weiß ich, dann letztendlich zu sehen, wie die Macherinnen und Macher sich das gedacht haben, sondern ich wollte das so mir selber irgendwie ausdenken. Und ich höre mir das auch immer noch gerne an, was ich da so gehört habe. Deutlich habe ich mir Bino Pirato angehört. Das ist Bim Bambino, kennt vielleicht noch der ein oder andere, das war so eine Maus.
Ja.
Und da habe ich mir die Kassette angehört und du kannst dich sofort wieder zurückbeamen in diese Kindheit.
Das ist ja Wahnsinn, ne?
Und das hat mich schon immer fasziniert und wie Leute das da geschafft haben, mit ihren Stimmen wirklich was zu transportieren, das fand ich schon immer mega krass.
Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast 3 Fragezeichen gehört, war das auch so ein bisschen so, ich will nicht sagen Vorbild, aber so ein bisschen, boah, das will ich auch mal machen später, so Hörspiele einsprechen. Das sind auch Kinder, also damals waren es ja Kinder, die 3 Fragezeichen eingesprochen haben. War das auch so ein bisschen Ziel von dir insgeheim?
Ehrlich gesagt war es kein Ziel, weil ich mir das nicht getraut habe damals. Also die Welt, aus der ich so kam, so das Sachsen-Anhalt, Ostdeutschland nach der Wende, das war immer noch ein relativ kleiner Ort. Also ich habe mir das gar nicht getraut oder ich wusste überhaupt nicht, dass es möglich ist, sowas beruflich machen zu können. Und dann hatten wir einen tollen Lehrer, unser Musiklehrer, Herr Kölsch, sei an dieser Stelle gegrüßt. Und der hat mit uns damals dann ein Hörspiel gemacht von den 3 Fragezeichen. Also haben wir halt einfach die Texte gehabt und haben dann dort im Klassenraum so ein Mini-Studio aufgebaut mit Mikros. Das war halt, keine Ahnung, Mitte der 90er, Ende der 90er. Das war richtig krass. Und ich war der Erzähler. Ja. Und dann haben wir das auch mit Soundeffekten, die wir selber produziert haben und so. Und das war so mega geil. Aber selbst da habe ich noch nicht gecheckt, dass das ein richtig echter Beruf ist. Das kam erst so nach und nach. Ja. Aber das hat mir damals so wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat halt so kreative Türen aufgemacht, weißt du? Weil ich damals halt dachte, okay, mein Weg ist so vorgezeichnet, ich bin halt hier und keine Ahnung, was wird man hier in Ostdeutschland? Keine Ahnung, was da so meine Gedanken waren, was ich werden möchte, aber auf keinen Fall, dass ich jeden Tag an irgendwelchen Mikros sitze und so. Das habe ich mir damals nicht getraut, so groß zu denken.
Ja. Aber voll krass, dass dann so ein Hörspielversuch so eine Tür öffnen kann, ne?
Ja, total.
Das ist ja der Hammer, ja.
also Lehrerinnen und Lehrer, die da irgendwie ein Händchen dafür haben, bei der war im Übrigen auch der Erste, der so gesagt hat, Robin, du bist kreativ, du kannst was. So, der hat meinen Eltern dann auch empfohlen, dass die mir zu Weihnachten irgendwie so ein schweineteures Keyboard schenken, weil ich halt musikalisch irgendwie ein bisschen was konnte. Und der war so der wirklich Erste, der mir selber auch das Gefühl gegeben hat, Robin, du denkst manchmal ein bisschen krumm und ein bisschen komisch und manchmal exe damit auch sehr an, aber verfolg das mal. Das ist irgendwie ganz cool, wie du manchmal denkst. So, es war tatsächlich der Erste. Und ja. Lehrerinnen und Lehrer, die haben da echt so eine große Macht auf Schüler und Schülerinnen.
Ja. Wir springen mal ins Hier und Jetzt. Mhm. Wie sieht denn so ein typischer Arbeits will ich gar nicht sagen, aber so ein Alltag bei dir aus, wenn du im Studio bist? Kaffee, Mikro an und dann geht's los? Oder wie ist das so? Kannst du mal so durch den Tag führen?
Also das Typische an meinen Tagen ist, dass sie nie typisch sind. Also das ist irgendwie selbst gewählt, manchmal ein bisschen nervig, weil ich mich schon so ein bisschen nach irgendwas Stetem auch sehne, aber ein Teil in mir scheint das ja auch vollkommen abzulehnen, sonst hätte ich mich nicht dafür entschieden. In der Regel kriege ich so entweder eine Woche oder 12 Stunden vorher meine Buchung für Synchronstudios.
Okay.
Und dann weiß ich, was ich am nächsten Tag oder zumindest wenn es größere Sachen sind, so was ich nächste Woche oder in 2 Wochen mache, wenn ich größere Rollen spreche, dann weiß ich zumindest, dass da irgendwas am Horizont ist. Kann aber auch sein, dass mich eine Aufnahmeleiterin anruft und sagt, hier kannst du mal reinkommen. So. Und also so kurzfristig geht es auch. Da kann man sich sehr beliebt machen, wenn man dann sagt, ja, kein Problem, ich bin in 45 Minuten da. Das funktioniert ganz gut. Und ansonsten, ja. wenn ich so Hörbuch mache, das mache ich ja zu 95% von zu Hause aus. Also ich habe hier so mein Setup, mein Studio, meine Sprecherkabine und da kann ich mir das relativ frei einteilen. Also manchmal ist mir halt morgens so eher, dass ich zum Sport gehe und oder mit dem Hund eine Runde und so ganz slow in den Tag starte oder wenn Deadlines anstehen, dann muss ich halt auch mal um 9. Aber der typische Tag sieht eigentlich so aus, dass ich mir am Tag vorher einigermaßen klar mache, was ansteht. Dann penne ich meistens bis 8 Uhr, 8.30 Uhr, das ist so mein Sweet Spot. Und das ist auch ein großes Privileg, dass ich nie mit einem Wecker aufstehen muss oder sehr, sehr selten. Das ist eigentlich das größte Privileg meines Jobs. Und dann gehe ich der Dinge nach, die da so angefallen sind. Und manchmal ist auch, dass 2 Wochen keine Buchung da ist. Dann wird man ein bisschen unruhig.
Okay.
Aber es ist auch ganz schön, wenn man mal so ein bisschen slow. Ja. Aber als Selbstständiger wirst du spätestens nach der 2. Woche, wenn nichts reingekommen ist, wirst du ein bisschen unruhig.
Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen vom Technischen. Du bist selbstständig, hast gerade gesagt, schreibst deine Rechnung selber und du wartest quasi auf Zuruf von Verlagen, von Audiohäusern, die einen Job dir anbieten, richtig?
Genau. Audio-Sachen, die alles, was mit Audio und Stimme zu tun hat, was noch nicht die KI eingenommen hat. Also von, keine Ahnung, Imagefilm. Heute Morgen habe ich 3 Werbespots für Radio aufgenommen. Dann halt synchron, das mache ich nicht von zu Hause, da muss ich eigentlich immer überall irgendwo hin. Dann Dokumentation, keine Ahnung, jetzt zuletzt für Arte oder für NTV, das habe ich auch schon von zu Hause aus gemacht. Das fand ich ganz, ganz weird, dass dann eine Arte-Dokumentation in diesem Fernseher, der, keine Ahnung, 2 Meter Luftlinie von meiner Sprecherkabine, wo ich das aufgenommen habe, das war ganz schwierig in meinem Kopf zusammenzukriegen. Genau. Okay. Aber ich warte eigentlich immer auf Mails oder auf Anrufe, dass jemand da Bock drauf hat. Oder für Synchronsprecher gibt es halt so ein spezielles Buchungsportal, das heißt Synchronstar. Da flattern dann halt so die Buchungen für den nächsten Tag, für die nächste Zeit rein.
Okay. Du hast gerade so einen Begriff genannt, KI. Ich habe Apps auf dem Handy, da kann ich einen Text eingeben und ich kann eine Stimme auswählen, wie es mir das wiedergibt. Macht dir das auch so ein bisschen bange, so was die Zukunft betrifft? Oder denkst du, so eine richtige, ehrliche Stimme, wie ich es bin, die wird immer gefragt sein?
Ich hoffe, dass Letzteres der Fall ist. Glaube aber, dass Ersteres sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist. Also es ist tatsächlich auch schon so, dass so ein paar Hörbuchaufträge zumindest reduziert worden, weil das da gerade so reindroppt, zumindest was so Sachbuch angeht. Ich glaube, was Emotionen und Character Building und so, da ist KI noch ziemlich dünn, aber so einen reinen Sachtext relativ gut vortragen, das kann eine KI fantastisch. Also da gibt es auch schon Bücher, die auf Audible sind, die noch nicht mal gekennzeichnet sind oder weil es noch keine wirkliche Kennzeichnungspflicht gibt. Aber so dieses Damoklesschwert, KI, Stimmen ist bei allen sprechenden Personen, die damit ihr Geld verdienen, das sind ja dann doch irgendwie eine ganze Menge. Das hängt da über uns drüber. Man hat so ein bisschen Mixed-Aussagen, zumindest was so Synchron angeht. Also es gibt ein paar RegisseurInnen, die sagen, haltet mal die Bälle flach, KI wird euch niemals ans Bein pissen. Und dann gibt es aber auch Leute so von Verleihen und so, die sagen, ihr Synchronsprechenden, ihr seid für uns eine ungewollte Kostenstelle. Und sobald das möglich ist, werden wir euch da wegrationalisieren. Macht euch da nichts vor. Keine Ahnung, was passieren wird. Die ersten Versuche, das jetzt wirklich flächendeckend zu machen, es gab, glaube ich, irgendwie einen polnischen Film oder so, der komplett mit KI synchronisiert wurde. Da sind die Leute glücklicherweise Sturm gelaufen, weil es so beschissen gewesen ist. Also das geht noch nicht.
Okay.
Aber so rasant, wie sich das jetzt in den letzten, keine Ahnung, anderthalb Jahren entwickelt hat, würde ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass es in einem Jahr ganz anders aussieht.
Okay. Du bist ja nicht nur Synchronsprecher, sondern auch Schauspieler. Das sind ja so zwei Säulen, glaube ich, wie du so dein Leben bestreitest, richtig? Das ist ja auch ein wichtiger Part bei dir, Schauspielen.
Ich spiele sehr gern Schau, wenn ich dann mal Castings bekomme. Also du triffst mich gerade in einer Phase, wo 12 Monate der Castings hinter mir liegen, wo ich echt viele Castings gemacht habe, in vielen Casting-Endrunden waren, auch für große Sachen und dann immer am Ende die Absage kam. Ja. So, also.
Ach nein.
Das gehört, it's part of the game, sagt man immer dazu. Ne?
Ja.
Und klar. Gerade erlebst du mich aber in einer Phase, wo ich das mit ein bisschen Galgenhumor und aber auch mit, scheißegal, jetzt geht's halt eh weiter. Aber da waren auch so Phasen dabei, wo das sehr an die Substanz ging. Und wo da sehr, sehr viel Schmerz und sehr viel Selbstzweifel dann auch mit dabei gewesen ist. Also das ist eine Sache, mit der ich nochmal heftiger habe lernen müssen, umzugehen, als das in all meinen beruflichen Phasen vorher gewesen ist. Also ich habe mir immer irgendwas ausgesucht, wo es schwierig ist und wo viele Leute drauf wollen und wo viele Leute irgendwie hinwollen und wo man mit Ablehnungen leben muss. Aber jetzt, das ist natürlich irgendwie nochmal die Speerspitze dessen. Und da habe ich jetzt einfach so das volle Brett ins Maul bekommen. Und muss man auch irgendwie mit umgehen.
Ja. Weil ich glaube, so Vorbereitung für ein Casting im Schauspiel ist ja wesentlich intensiver, als sich auf eine Sprecherrolle vorzubereiten. Ne? Also man kann es ja durchlesen als Sprecher, man guckt, da betone ich das. Aber als Schauspieler ist das komplette Paket, und man investiert ja vermutlich viel Zeit, ich weiß es nicht, aber sehr viel Zeit, um darauf vorbereitet reinzugehen und dann gesagt bekommen, wir nehmen den anderen. Ist das schon?
Ja, das zum einen, also um mal kurz damit aufzuräumen, als Synchronsprecher hast du überhaupt gar keine, also für ein Hörbuch und so kannst du die Skripte vorher durchlesen, logischerweise, wenn du das machen möchtest. Ich lese meistens Prima Vista, aber als Synchronsprecher hast du in der Regel keinen Plan. Also wenn du eine Hauptrolle kriegst, dann kriegst du etwa vorher so ein bisschen gesagt, darum geht's, das ist dein Typ, den du sprichst und so ein paar Anhaltspunkte zu dem Charakter, nur für dich so. Wenn du kleine Rollen sprichst, kommst du ins Studio rein, guckst dir den Clip, den du, guckst du dir einmal an und auf Rot geht's los. Also da ist nichts mit Vorbereitung, gar nichts.
Okay.
Null, zero, einfach weil keine Zeit dafür da ist. So, es ist wirklich der Wahnsinn, wenn du so eine kleine Rolle mit, keine Ahnung, 70 Takes hast oder so, gehst da rein und dann musst du durchballern. Dann kannst du dir einmal angucken, musst es sofort irgendwie hinkriegen. Und beim Schauspiel ist es natürlich im besten Falle anders. Ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit auch irgendwie so natural given Leute, die gucken sich eine Drehbuchseite an und haben sofort eine Idee und können das sofort umsetzen. Ich gehöre da nicht dazu. Ich muss da wirklich sehr viel Arbeit reinstecken. Und wenn du dann eine Absage bekommst, je nachdem, was die Rolle ist, manchmal juckt mich das auch nicht so besonders, aber es gibt so manche Rollen und manche Formate, wo dann anfängt, das Herz so dran zu hängen, wo man sich dann so auch rein imaginieren kann und sich das sehr gut vorstellen könnte und sehr, sehr viel Bock drauf hat.
Ja.
Am Ende ist das natürlich auch ein monetäres Ding, ne? Also als Schauspieler verdienst du natürlich auch Geld, wenn du gebucht wirst und wenn du besetzt wirst. So, und nur dann verdienst du als Schauspieler. Du verdienst nicht für Castings und dafür, dass du irgendwie tolle Fotos machst oder so, da verdienst du, da musst du Geld für bezahlen, weißt du? Das gehört ja alles zu dem Job mit dazu, dass das nicht entlohnt wird. Du wirst nur entlohnt, du kriegst nur Cash, wenn du besetzt wirst. Und das ist natürlich dann auch ein Faktor, der dann eine Rolle spielt. Wenn da irgendwie jetzt zuletzt hatte ich eins, das wäre irgendwie eine Hauptrolle gewesen, wo der Produktionszeitraum so 9 Monate gewesen wären, hätte er auch für die Zeit in Österreich gelebt, weil es da das Produktionsland ist. Also da waren so ein paar Sachen dabei, die mir sehr gut geschmeckt hätten. Zudem hätte ich die Rolle auch noch cool gefunden und den Hauptdarsteller, mit dem ich zusammen gearbeitet hätte und dann auch das Casting zusammen hatte, den ich auch sehr cool finde. Mhm. Und da dann am Ende die Absage zu bekommen, auch mit der Begründung, das tat weh. So, die Begründungen sind meistens, Robin, wir fanden dich ganz, ganz toll, es war ganz toll, aber. Und dann kommt dann irgendwie sowas, wo so wirklich so ein Millimeter quasi fehlt und da habe ich echt, da hab ich lang dran geknabbert. Aber ja.
Okay.
Lebe geht weiter, wie Stepanovic mal gesagt hat, ne?
Ja. Lebe geht weiter, Lebe genau. Geht weiter. Schon gesagt, du sprichst ja Hörbücher, Dokus, aber auch Werbung ein. Ich habe jetzt einen Werbespot. Es kommt irgendein Haselnuss-Schokoriegel. Habe ich auf deiner Homepage mal irgendwie nachgehört. Ja. Gibt es da irgendwelche Projekte, wo du besonders viel Spaß hast? Kurz und knackig oder lieber dicke Hörbücher?
Sowohl das, aber das kann ich nicht so sagen. Du meinst hier, Magnus. Und weil Magnus Nuss mag.
Ja, Magnus. Genau. Ja, ja.
Wir machen keine Schleichwerbung, aber das war cool. Ich mag
Werbespots.
Ich mag Werbespots sehr, sehr gerne, wenn sie gut getextet und gut geschrieben sind und wenn da so ein kleiner Kniff mit drin ist, wenn es irgendein Autohaus ist, wo du einfach nur, unglaublich, wir haben hier wieder das geilste Auto, was ihr euch vorschenkelt. Das ist jetzt nicht so geil, aber bringt halt auch irgendwie ein paar Brötchen rein. Aber wenn da irgendwie noch so ein kleiner humorvoller Kniff mit dabei ist, dann mache ich das gerne. Und Hörbücher sind halt dahingehend schön, wenn es ein gutes Buch ist, dass man da einfach ein paar Charakter sich so einfallen lassen kann. Also das, was ich früher faszinierend fand, kann ich dann jetzt selber machen. Das macht sehr, sehr viel Spaß, aber auch unheimlich anstrengend, weil ich nicht, also ich kann es mit ADHS, ich kann nicht länger als maximal 2-2,5 Stunden am Stück ballern. Es gibt HörbuchsprecherInnen, die können dir 6-7 Stunden lang setzen, die sich an dieses Mikrofon und reiten dir da, keine Ahnung, 200 Seiten durch. Das ist völlig irre. Ich kann das nicht. Deswegen ist es für mich auch präferiert, das hier zu Hause für mich zu machen. So kann ich immer mal eine Pause einlegen. Aber wenn du so richtig nach Oldschool in ein Studio gehst, dann erwarten die von dir, dass du mindestens 4-5 Stunden da ballerst. Das ist richtig krass. Das ist richtig harte Arbeit.
Weil ich glaube, irgendwann versagt ja auch die Stimme. Also man ist auch trainiert. Klar, sicher, man ballert da durch. Aber ich weiß jetzt mal so aus der Amateursicht, wie ich es einer bin, ich glaube, nach 3 Stunden ist dann auch Feierabend.
Es kommt drauf an, wie locker du das machst. Wenn du sehr angespannt dabei bist, dann kannst du es vergessen. Mhm. Ich hatte das tatsächlich zweimal auch in meinem Sprecherleben bis jetzt, dass mir die Stimme weggeknallt ist. Das ist extrem unangenehm. Das ist ein sehr, 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 sehr schlimmes Gefühl des Kontrollverlustes. Und man weiß ja nicht, wann kommt denn das jetzt wieder? Man hört das hin und wieder mal, dass Leute ja dauerhaft ihre Stimme so verlieren. Vor allen Dingen in unserem Alter, so irgendwo an der Schwelle zwischen 30, 40 und dann höher, weil da auch nochmal so ein anatomischer Change ist. Und meistens hat das was aber damit zu tun, dass da dieser ganze komplexe Band- und Muskelapparat rund um den Kehlkopf sich verkrampft und so weiter und so fort. Und deswegen ist halt so das, was man ungern macht als Sprecher und Sprecherin, so dieses Warmmachen vorher, dieses Einsprechen, ist halt wichtig. Ich gebe zu, ich skippe es auch manchmal, aber gerade jetzt so mit der Erfahrung, als ich meine Stimme mal verloren habe für auch mal 2-3 Wochen, gebe ich da wieder mehr Effort rein.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja dein Kapital, deine Stimme, ne? Das ist ja dein Geldverdienst und wenn die halt nicht gesund ist, ist es schlecht. Kann man da präventiv was machen? Stilles Wasser, hinterm Schal rumlaufen, heißer Tee oder was sind da so die Kniffs vom Profi?
Ich weiß nicht, was die Kniffs vom Profi sind, aber mein Kniff ist, erstmal nicht krank werden ist richtig, richtig gut. Ich war jetzt das letzte Mal Weihnachten 2023 mit Corona krank. Seitdem keine Erkältung mehr und so, da kommt halt mit rein, sich gut ernähren, viel Sport machen, keine Scheiße fressen und irgendwie alles dafür tun, was man weiß, was man sich ergoogeln kann, um sein Immunsystem safe zu halten. Ich finde es auch immer wieder lustig, wenn im Sommer Leute sagen, ja, ich hab Grippe, das finde ich einfach crazy. So, das ist mir glücklicherweise jetzt seit vielen, vielen Jahren nicht mehr passiert und auch so diese Winter- und Herbst-Erkältungen habe ich nicht mehr bekommen. Das ist Tipp Nummer 1. das ist richtig, richtig gut. Und dann versuche ich tatsächlich vor jedem Job meine Stimme und diesen ganzen Apparat, das hängt ja alles hier zusammen mit Kiefer und so weiter und so fort, auch die Atmung und so weiter, das einfach ein bisschen zu erwärmen für 3-4 Minuten. Und sofort merkst du, dass deine Stimme irgendwie anders sitzt und anders da ist, eine andere Präsenz hat. Letzte Woche hatte ich aber einen Dreh für einen Kurzfilm und da war eine Gewaltszene mit dabei, hier in der Unterführung am ICC. Und da habe ich auf Russisch geschrien, wirklich richtig geschrien. So wirklich, also fürchterliche Aggressionen. Ja. Und das sollte auch so sein, dass es eben nicht kontrolliert ist, wie so ein kontrollierter Theaterschrei, ja, der so aus dem Bauch rauskommt, aus der Bauchatmung, sondern es war so ein richtiger Brustschrei, so ein richtiger Aggressionsschrei. Aha. Und das habe ich einfach für, keine Ahnung, das waren letztendlich wahrscheinlich 12, 13 Takes. Und da habe ich gemerkt, oh.
Ja.
Oh. Und dann war meine Stimme auch danach dann für 3-4 Tage wirklich weg. So, und da habe ich Angst gehabt, dass das jetzt wieder passiert. Aber glücklicherweise, wie du hörst, ist sie wieder da. Also das sind auch so Sachen. Ich habe das auch beim Fußball gemerkt. Ich habe jetzt meine Fußballschuhe an Nagel gehangen im Sommer. Aber wenn ich Fußball selber gespielt habe, was ich bis dato tat, ich bin ein sehr emotionaler Kicker. Und wenn ich da auf dem Spielfeld ein bisschen zu oft eben nicht aus dem Bauch kontrolliert theatralisch geschrien habe, sondern halt wie so ein Assi auf dem Fußballplatz das halt macht, habe ich gemerkt, wenn ich das so oft gemacht habe, dass am nächsten Tag Stimme schwierig. Zartes Pflänzchen, ja.
Okay.
Ja.
Ja, krass. Aber da kann man sehen, wie wichtig das ist, dass man auf sich selber acht gibt, fängt ja bei der Ernährung an, wie du gerade schon sagtest, auch Sport zu treiben, das hängt alles mit zusammen. Hast du eigentlich eine Lieblingsrolle oder ein Lieblingsprojekt, das dir besonders am Herzen geblieben ist, wo du sagtest, boah, das würde ich ganz gerne nochmal machen oder mal fortsetzen? Gibt es da irgendein Projekt?
Lass mich kurz, also ich habe sofort eins im Kopf, das wäre sehr naheliegend, ich überlege gerade noch ein bisschen. Also ich gehe gerade sehr häufig so in Anime-Sachen rein, so synchronmäßig, dafür werde ich jetzt häufiger gebucht. Das macht so unfassbar viel Spaß. Das ist eine Subkultur, die an mir völlig vorbeigegangen ist, als ich Kind war und auch als Erwachsener. Ich habe so Kickers geguckt und hier die Fußball-Superstars und Mila Volleyball-Ding.
Ja, Tsubasa.
Exakto. Das habe ich geguckt, aber es war das Einzige. Ja. Ne? So den ganzen, das andere ist völlig an mir vorbeigegangen. Und jetzt tauche ich da so ein bisschen ein in diese Welt und es macht halt so viel Spaß, weil du da so viel chargieren kannst mit der Stimme und so die Charakter so überzeichnet sind und die deutschen Synchros dafür aber sehr, 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 sehr gut auch sind. Also die werden auch international gefeiert und das macht richtig Laune. Mhm. Aber als das Projekt als Synchronsprecher, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist meine erste Hauptrolle, die ich gesprochen habe. Das war Anfang diesen Jahres. Das war eine Paramount Plus Serie, Insomnia heißt die, und da habe ich die männliche Hauptrolle gesprochen und war halt das erste Mal dann für eine Synchronproduktion so 10 Tage am Stück im Atelier, wo du jeden Tag mit einem festen Team, mit einer festen Regisseurin an einer Sache arbeitest und so komplett durch eine Geschichte durchgehst. Mhm. Sonst ist es oft so, dass du halt in so einer Serie dann eine kleinere Rolle hast und dann nur diesen einen Snippet siehst und überlegst, wie könnte dieser Film oder diese Serie ausgehen und so von A nach B durch eine Serie durchzugehen und auch wie die Regisseurin Cora Mainz war das, wie die mich da so durchempowert hat, weil ich ja noch relativ grün, das war meine erste Hauptrolle und dass sie mich erstmal darauf besetzt hat, mir das zugetraut hat und wie die mich da so durchempowert hat, das war einfach wirklich geil. Und dann bin ich einfach so 2 Wochen durchs Leben geschwebt, das war einfach das Allerschönste und Allerbeste. Also da habe ich wirklich sehr, sehr lange von gezehrt, von dem Ding und das dann vor allen Dingen auch sich anzusehen, auch mit Freunden, mit meinem Sohn habe ich mir das angeguckt, weil sonst guckst du halt immer so die Filme und guckst dann so die, ich hatte neulich auch eine Szene zusammen mit Nicolas Cage quasi, das ist schon mal ganz geil, aber die dauert halt irgendwie 2 Minuten und dann so eine ganze Serie so mit deiner Familie anzugucken und das kriegt mein Hirn selbst nicht hin und meine Freundin hat auch gesagt, ich check das nicht, ich krieg das nicht zusammen, dass da so ein Typ im Fernsehen ist, der so klingt wie du und du sitzt hier neben mir, das checke ich gar nicht. Also das war sehr cool, das war sehr, sehr, da bin ich sehr dankbar dafür.
Okay. Ja. Wie ist das eigentlich mit US-Schauspielern? Hast du deine festen Schauspieler? Also den Synchronsprecher von Kevin Spacey würde ich überall wieder raushören. Ja. Das ist eine markante Stimme. Ist das bei dir genauso? Also du hast jetzt einen Charakter gespielt. Wirst du immer wieder für diesen Schauspieler dann gebucht? Ist das fest oder ist das immer frei, je nachdem, wo das gedreht ist?
Das ist das große Ziel. Also das, da kommt der Faktor Glück irgendwie sehr, sehr mit rein. Erstmal muss deine Stimme auf diesen Schauspieler passen. Und dann darfst du es nicht ganz beschissen machen und dann muss der Verleih beziehungsweise die Produktionsfirma, die die nächste Produktion mit diesem Schauspieler macht, muss dann reingucken, wer hat das denn zuletzt gemacht, haut das in etwa hin und dann hast du das Glück, irgendwie fest Stimme zu werden. Und das ist das große Ziel irgendwie von jedem, weil dann weißt du, alles klar, ich habe wahrscheinlich 1-2 Mal im Jahr habe ich einen fetten Gig und da kommt dann ein bisschen was rein. In dem Fall war das jetzt Tom Cullen, der ist ein britischer Schauspieler, ist ja auch in etwa so alt wie ich. Sieht ein bisschen besser aus noch als ich, der ist wirklich sehr attraktiv gewesen.
Ach Quatsch.
Und der hat jetzt richtig geile Sachen gedreht, also auch mit Gillian Anderson hier, die von Akte X und der hat wirklich ein paar coole Sachen gemacht, deswegen hoffe ich, dass da irgendwann mal jetzt noch ein Anruf kommt, ob ich den Tom Cullen nochmal sprechen möchte, weil da hätte ich schon Bock drauf. Aber so funktioniert das meistens dann bei großen Sachen, als zum Beispiel Thomas Dannenberg, das ist der Synchronsprecher gewesen von unter anderem Arnold Schwarzenegger. Der ist letztes Jahr, glaube ich, verstorben und da gab es dann halt einfach ein Casting, wer dem am nächsten kommt. Und den sie da draufgehauen haben jetzt, das ist so krass, der klingt wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja.
Krass. Ja, also fingers crossed, dass das bei dir klappt mit der festen Rolle. Wäre natürlich richtig, richtig cool.
Absolut.
Wenn du mal so frei hast, fernab von Mikrofon, wie tankst du eigentlich Energie? Ich habe gerade gelernt, Fußball ist vorbei bei dir. Gibt es da irgendwie eine Sache, die du als Ausgleich brauchst? Porzellanketten sammeln oder so?
Ganz weird. Nee. Also Fußball, ich habe das Kapitel ist noch nicht ganz tot, so, aber so dieses, ich habe das wirklich noch sehr aktiv betrieben bei meinem Heimatverein. Das heißt, ich bin jedes Wochenende dann halt einfach in die alte Heimat gefahren mit dem ICE und habe dann dort in der untersten Liga, in der ersten Kreisklasse habe ich da Fußball gespielt mit meinen alten Kumpels, mit denen ich damals vor 30 Jahren zusammen angefangen habe, Fußball zu spielen. Und das hat einfach so wunder, das war so eine ganz tolle Zeit jetzt, die letzten 5 Jahre, wo ich das nochmal gemacht habe, nach einer eigentlich 10-jährigen Verletzungspause. Und man merkt aber einfach, du wirst es bestätigen können, weil du ja auch im Fußballfach unterwegs bist, spätestens ab 35 hast du nach einem 90-Minuten-Fußballspiel mindestens 3 bis 4 Tage der wirklich heftigen Regeneration, wenn man es wohlwollend formulieren möchte. Und eigentlich ist es ein heftiger Kampf um deine Existenz. Ja. Und obwohl ich mich als recht fitten Menschen bezeichne und sehr, sehr viel Sport mache, muss ich sagen, dass Fußball einfach anders beansprucht. Und meine Freundin, die da so aus dem Fach kommt, die sagt dann, also du kannst nicht viel Beschisseneres machen als Fußballspielen in deinem Alter, weil es halt für Gelenke und Muskeln einfach kompletter Rotz ist. Und dem habe ich jetzt Tribut gezollt und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr jedes Wochenende, aber wenn ich so mit meinem Sohn und so am Freitag dann so nach Hause komme, da irgendwie nochmal eine Stunde kicken, das mache ich schon ganz gerne. Und das ist ein sehr, sehr guter Ausgleich, weil es halt einfach pure kindliche Freude ist.
Okay.
Im Sommer gehe ich gerne Wakeboarden, das habe ich so vor 4 Jahren für mich entdeckt.
Aha.
Geht nicht so doll auf die Gelenke wie Fußballspielen, macht großen Spaß und ansonsten ist so wirklich Natur und wirklich der komplette Gegensatz zu Berlin halt ganz wichtig. Also da, wo ich herkomme, ist halt einfach Land. Ja. Da ich habe hinter meinem Elternhaus irgendwie 40 Millionen Hektar Wald und einen See und so und das ist halt einfach anders. Du kannst hier nicht in Grunewald gehen und das reproduzieren, das geht nicht, weil Berlin, egal ob da Bäume um dich drumherum sind, Berlin ist halt, ist nicht dasselbe wie Natur. Das brauche ich auf jeden Fall.
Ja. Okay, das glaube ich. Wie ist das denn bei dir privat? Was hörst du? Hörst du auch Podcasts? Hörst du Hörbücher oder auch Musik? Wie ist das so? Oder sagst du dir, ey, wenn ich hier fertig bin im Studio, will ich nichts mehr auf den Ohren haben. Da will ich nur noch ich sein.
Also ich höre Podcasts auf jeden Fall. Wobei ich aber versucht habe, auch das so ein bisschen einzuschränken, weil ich gemerkt habe, dass Podcasts eigentlich auch ein Vehikel sind, um um mich nicht mit mir selbst beschäftigen zu müssen oder mit den Sachen beschäftigen zu müssen, die gerade unangenehm in meiner Rübe drinne sind, die aber es trotzdem wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen einzudämmen. Was ich ganz stark eingedämmt habe, sind News-Podcasts. Da habe ich das letzte Jahr irgendwie damit verbracht, wirklich Stunden, also ich habe das wirklich konsumiert ohne Ende in jeder fast freien Minute, weil es war ja auch einfach viel los. Es war Bundestagswahl, die Ampel ist gerade am Abkacken gewesen und man konnte da wirklich auch sehr viel Entertaining-Zeug so hören. Also auch wenn das sehr beunruhigend alles ist, aber es war trotzdem irgendwie Entertaining. Und ich habe einfach gemerkt, dass das für meine mentale Gesundheit nicht zuträglich ist. Habe ich das Rad auch nicht neu erfunden bei dieser Erkenntnis. Aber es lebt sich sehr viel ruhiger, seitdem ich gesagt habe, alles klar, da gibt es jetzt ein komplettes Embargo, keine News-Podcasts mehr. Jetzt viel mehr Fußball-Podcasts und auch mal ein Hörbuch gerne.
Ja.
Ja, und Musik. Ich sehe auch, dass du dich hier entsprechend unserer beider Bandleidenschaft gekleidet hast.
Ja, ganz genau. Mit dem Unterschied, dass du es zu einem Konzert geschafft hast und ich leider noch nicht. Ja. Also in diesem Jahr. Ne? Also für die Zuhörer, ich habe einen Oasis-Pulli an. Ist ja hier ein Audioformat. Und du warst, glaube ich, in Schottland dabei bei einem Konzert.
Ich war in Dublin, in Irland.
In Dublin warst du, ganz genau. Und ja gut, was soll ich sagen? Ich habe es leider nicht geschafft, mir Tickets zu besorgen. Bin ich auch selber schuld. Aber ich habe mir gesagt, ich habe sie 2004 gesehen in Oberhausen und danach mal in Düsseldorf, glaube ich. Und danach Noel Gallagher dreimal solo unterwegs. Und ich habe gedacht, komm, die Tour spaß ich dir dieses Jahr. Vielleicht nächstes Jahr in Frankfurt. Mal schauen.
Ach, du hast dich gar nicht bemüht um Tickets. Also du hast es gar nicht versucht.
Nee. Nee, ich habe es überhaupt nicht probiert, weil ich schon im Vorfeld wusste, wie teuer diese Tickets sind. Und das war ja jetzt nicht nur für 50 Euro oder so. Und ich glaube, auf Ticketmaster sind die Preise dann wirklich ins Unermessliche hochgegangen. Und da habe ich gesagt, nee, das muss ich mir nicht antun.
Ja, ich muss dir sagen,
ist halt so.
Wir haben auch einen horrenden, also wir sind über den offiziellen Weg an die Tickets gekommen. Wir hatten so eine richtige Ticket-Army. Wir waren, glaube ich, 8 Leute oder so. Und einer von uns ist halt früh um 8.30 Uhr, also für alle muss man, es gibt wahrscheinlich Zuhörerinnen und Zuhörer, die mit Oasis gar nichts anfangen können, die haben halt ihre Reunion bekannt gegeben nach 15 Jahren und haben gesagt, es gibt eine Tour. Mhm. Und alle Oasis Hardcore Maniacs, würde ich mich als solchen bezeichnen, sind halt festgegangen. Und dann gab es einen Tag, letztes Jahr im August, glaube ich, war das, wo die Tickets auf den Markt gekommen sind. So, und da haben wir 8 Leute, haben wir rekrutiert, ein paar davon waren ähnliche Hardcore-Fans wie ich, dass wir da uns um Tickets bemühen. Einer von uns ist früh, Schlag 8 Uhr, in die Warteschleife reingekommen, hat 4 Tickets bekommen zum normalen Preis. Tschüssi. Ich war, die anderen sind gar nicht reingekommen und ich war der Einzige, der noch drin war in dieser digitalen Warteschleife an Platz 320.000. Soll ich jetzt hier drin bleiben? Soll ich nicht drin bleiben? Was soll ich jetzt hier machen? Und dann, wie gesagt, es ging, glaube ich, 8 Uhr deutscher Zeit los. Und dann um 14.30 Uhr oder noch später bin ich dann in diesen Ticketraum reingekommen. Und diese Schweine von Ticketmaster hatten ja dann diese brillante Idee des Dynamic Pricings. Und dann dann hatte ich die Möglichkeit, 2 Karten für je 520 Euro zu nehmen oder mich zu verpissen. Und wir waren halt so verzweifelt, wir wollten unbedingt, es stand fest, wir fahren dahin. Und dann haben wir halt für über 1.000 Euro haben wir da Tickets geholt. Ja. Und ich muss ja aber wirklich sagen, es hat sich so derartig gelohnt. Also es war das Krasse. Also eigentlich sind Live-Konzerte für mich jetzt passé, weil nichts kann da drüber gehen. Es war absolut insane. Okay. Es war das großartigste, beste, schönste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Wahnsinn.
Okay, streu doch ein bisschen Salz in meine Wunden. Ich mache derweil mal mit meinen Fragen weiter.
Sorry.
Alles gut, alles gut. Wir kommen mal langsam zum Schluss. Welchen Tipp würdest du eigentlich jemandem geben, der gerade so in dieses Sprecher-Schauspiel-Business einsteigen will, der sich denkt, ja, meine Stimme, ja, das könnte was werden. Wie kann man da jetzt weitergehen? Hast du da so ein paar Tipps vom gemachten Synchronsprecher?
Das ist schön, dass du das so sagst. Aber auf jeden Fall würde ich mich ausbilden lassen, definitiv. Ich habe das selber auch unterschätzt, weil ich bin halt nicht ausgebildet zum Radio gekommen. Und wenn ich mir jetzt so ein paar Airchecks noch anhöre von damals, also das kann auch beim Radio, kann das so ein bisschen eine kleine Farbe sein, die nice ist, vor allen Dingen, wenn es so, keine Radio ist ja immer irgendwie regional, ne? dementsprechend, wenn du so eine kleine Couleur drin hast, ich glaube, man hört das jetzt auch, wenn ich so mit dir plaudere, dass ich so einen ostdeutschen Einschlag drin habe, das ist auch okay. Aber auf jeden Fall lass dich ausbilden und lass dich bei Leuten ausbilden, die genau da sind, wo du hin möchtest. Und das ist möglich. Also auch in Berlin gibt's Coaches, bieten auch gestandene SynchronsprecherInnen gute Kurse an, um überhaupt erstmal reinzukommen und zu checken, hast du Talent dafür? Weil es gibt nicht auch so ein paar Nepper, die halt Leute einfach abziehen wollen. So, die selber Scheißsprecher sind und die einfach nur teure Audio, Online-Audio-Programme verkaufen wollen und die sind scheiße. Macht das bei Leuten, die echt Ahnung davon haben. Ich habe das bei Elisa Bannert unter anderem gemacht. Die ist wirklich jetzt auch A-Liga als weibliche Synchronsprecherin. Ist unter anderem die feste Stimme von Lily Gladstone, die letztes Jahr einen Oscar gewonnen hat. Also die ist richtig big in game. Als ich das bei ihr gemacht habe, war das noch gar nicht so sehr, aber sie konnte halt ihr Handwerk so gut und das ist auf jeden Fall ein Tipp. Lass dich gut ausbilden und lass erstmal checken von jemandem, der Plan hat, ob du Talent dafür hast, weil sonst gibst du halt sehr, sehr viel Geld aus. Und dann halt einfach dranbleiben, machen, weil dieser Job bringt es halt mit sich, dass vielleicht 2 Jahre lang irgendwie gar nicht so richtig was passiert und auf einmal kann es halt knallen und wenn du wirklich darauf Bock hast, dann mach halt immer weiter und nicht entmutigen lassen und immer dranbleiben und immer weitermachen. Das sind so die Tipps.
Cool, immer weitermachen. Danach kann nichts mehr kommen, außer Robin. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich habe ein tolles Gespräch gehabt. Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte und ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß hier bei mir gehabt.
Selbstverständlich. Das hat mich gefreut.
Selbstverständlich doch, wunderbar. Und an alle da draußen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Besucht Robin auch auf seiner Instagram-Seite, die tue ich in die Shownotes, seine Homepage auch, die werde ich auch mal verlinken, da könnt ihr ein bisschen schlau machen. Er hat da so ein paar Snippets reingestellt, so ein paar Kostproben gibt er da zum Nachhören, ist sehr schön gemacht und ich würde sagen, bleibt weiterhin neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Ciao!
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.